bisschen Vorgeschichte ist vielleicht nötig. Wir sind am Anfang der Apostelgeschichte, nur wenige Wochen eigentlich, nachdem Jesus in den Himmel gegangen ist, nachdem er 3 Jahre auf dieser Erde gelehrt hatte, dann am Kreuz gestorben war, dann vom Tod auferstanden war und dann nach 40 Tagen mit seinen Jüngern zum Vater in den Himmel ging. Er hatte seinen Jüngern gesagt, ich sende euch den Heiligen Geist, wenn ich in den Himmel ging, und das ist dann passiert am Pfingstfest, und es geschah ein großes Wunder und die Kraft Gottes kam und es waren Zeichen und Wunder dabei und alle haben es gesehen, was hier passiert. Und die Jünger sind raus auf die Straße mit Mut, obwohl gerade eben noch ein paar Wochen vorher ihr Herr Jesus ans Kreuz geschlagen wurde für diesen Glauben, zu dem sie sich bekannten. Sie sind raus mit Freimut und mit Kraft und sie haben bezeugt von dem, was Jesus getan hat in ihrem Leben. Und die Pfingstgeschichte ist ja gewaltig, ne? Am Abend 3000 Menschen haben sich an diesem Tag zur Gemeinde hinzugetan, haben diesen Jesus angenommen und haben gesagt, ich will auch mit dem leben. Und diese wachsende Gemeinde, die dann ganz schnell wächst, am Ende dieses Kapitels haben wir dann wieder eine Statistik, da sind wir dann schon bei 5000 Leuten. Also diese rapide wachsende Gemeinde, die macht sich natürlich bemerkbar in Jerusalem und es bleibt nicht ohne Folgen, nicht ohne Probleme, vor allem auch deswegen, weil der Jesus, um den es hier ganz zentral geht, weil der ja vorher auch schon politisch anstößig war. Der Grund, warum der ans Kreuz genagelt wurde, war ja, dass er Menschen unbequem war. Und dass sie gesagt haben, der muss weg von hier. Wir wollen den nicht mehr. Und sie haben versucht, ihn loszuwerden auf diese Art und Weise. Und kaum dachten sie, jetzt ist endlich Ruhe, da kommt eigentlich noch eine viel größere Jesusbewegung jetzt in dieser Stadt. Und im Kapitel vorher, im Kapitel 3, da beginnt dann eine neue Episode in dieser Zeit, als die Apostel, die Leiter der Gemeinde und andere, wie so das Übliche war, wenn du in Jerusalem gewohnt hast, mehrmals am Tag bist du dann in den Tempel gegangen, um dort zu beten. Das war einfach, das war der normale Ort, an dem man gebetet hatte, wenn man dort irgendwie hinkam, weil er in der Nähe war. Und dann gehen sie in den Tempel, ganz normale alltägliche Szene eigentlich, und am Eingang des Tempels, das ist auch nichts Außergewöhnliches, da sitzen dann die Bettler und die wollen gerne was, und weil Almosen geben ja auch was ist, wo man zeigen kann, dass man Liebe für die anderen hat und dass man Gott gehorsam ist, auch da drin ist das natürlich ein guter Ort, ne? Um zu sitzen, weil die Bettler, die wissen ganz genau, du kannst ja eigentlich nicht ehrlich in den Tempel gehen und vor Gott stehen und draußen an der Tür aber sagen, nö, von anderen will ich nichts wissen. Und dann sitzt da einer, der möchte gern Geld, und Petrus und Johannes, zwei dieser Jünger Jesu, die gehen an ihm vorbei und die sagen, es tut uns leid, wir haben kein Geld, was wir dir geben können. Aber wir geben dir einfach jetzt das, was wir haben. Und sie sagen zu diesem Bettler, der da sitzt, weil er gelähmt ist, weil er keine Möglichkeit hat, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen, sie sagen zu ihm im Namen Jesu, steh auf und geh. Und dann passiert es. Ja? Das ist natürlich viel besser wie Geld. Ein Riesenwunder. Dieser Mann, es wird erzählt, er sitzt schon seit Jahrzehnten dort an der gleichen Stelle, den kennt jeden, an dem gehen die Menschen in Jerusalem mehrmals täglich vorbei an diesem Bettler, und plötzlich springt der im Tempel rum und freut sich und kann laufen und jeder schaut und sagt, was ist hier passiert? Und die Jünger ergreifen die Gelegenheit und reden von Jesus und erklären, dass das nicht sie waren, sondern dass diese Macht Gottes, die sich in seinem Sohn zeigt, dahinter steht. Wird eine große Predigt draus. Es gibt viel Trubel dort im Tempel. Natürlich, wenn sowas passiert, das wäre in Freudenstadt nicht anders. Ja. Und dann kommen wieder die dabei, die das alles stört. Und die sehen das Ganze. Und dann werden diese beiden Jünger, werden sie verhaftet und werden dem Hohen Rat, zu dem obersten jüdischen politischen Gremium vorgeführt. Und man berät lange, was macht man mit ihnen. Aber eigentlich kann man nichts machen, denn das Volk draußen, das ist aufgewühlt und die sind auf ihrer Seite, die haben gerade das Wunder gesehen. Und dann muss man das Ganze diplomatisch ein bisschen lösen. Und so die Idee ist, wir lassen die gehen, aber die sollen halt nicht mehr über diesen Jesus reden. Man sagt ihnen, nie wieder, ja, sollt ihr über diesen Jesus reden. Und Petrus und Johannes sagen, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Aber dann wird ihnen nochmal gedroht mit schwerwiegenden Konsequenzen und dann dürfen sie gehen und kommen zurück zu den anderen, die an Jesus glauben, zu der Gemeinde. Und da fängt eigentlich der Text an, den wir gerade eben gelesen haben. Was passiert jetzt, wenn die zurückkommen? Und ihr müsst euch einfach bewusst sein, wenn man diesen Text liest, das sind Menschen, die sind schon in einer beklemmenden Lage zunächst mal. Die erleben auf der einen Seite, erleben die dieses großartige Handeln Gottes, wie der Heilige Geist Menschen erfüllt, wie Gott durch seinen Sohn, selbst jetzt, nachdem er weg ist, immer noch wirkt, wie Wunder geschehen. Die erleben, wie Gottes Geist ihnen Mut und Kraft schenkt, aber die merken auch, wie die Spannung wächst. Und die wissen natürlich, was wenige Wochen vorher passiert ist. Das ist ja noch frisch in der Erinnerung. Dieser Jesus, der dort ans Kreuz genagelt wird, das weiß noch jeder. Und jeder, der damals schon zu ihm gehört hat, der weiß auch noch ganz viel von dem, was der gesagt hat. Der kennt die großen Sätze Jesu. Denkt mal dran, Bergpredigt zum Beispiel, wenn Jesus sagt, selig seid ihr, wenn sie euch verfolgen um meines Namens willen. Ja, okay, gut, das kann man jetzt so einfach lesen, aber wenn man dann in so einer spannenden Situation drinsteckt, dann sagst du sicher nicht, juhu, ich werde verfolgt. Ja, jetzt Jesus hat er gesagt, also selig ist so ein altes Wort, heißt ja letztlich nichts anderes wie glücklich seid ihr. Ja? Ich weiß nicht, ob die sich dann so glücklich fühlen. Ja, also sagen, jetzt haben wir ja richtig Glück, dass wir verfolgt werden hier. Ja, oder dann auch später, Jesus, also das Johannesevangelium erzählt sehr ausführlich von diesem letzten Abend, den Jesus mit seinen Jüngern verbringt vor dem Kreuz und wie er lange mit ihnen redet, nachdem sie das Abendmahl gefeiert haben. Und da geht es ganz viel um Verfolgung und sie werden euch hassen um meines Namens willen. Und ein Stück weit erlebt man in Jerusalem jetzt schon, wie das wieder anfängt. Ja. In den späteren Kapiteln wird es noch viel mehr machen, aber man merkt schon, wie sich da was zusammenbraut. Und jetzt schaltet sich wieder der Hohe Rat ein, die, die Jesus damals letztlich ans Kreuz gebracht haben, die so gegen ihn waren. Und man merkt, wie alles, wie es immer enger und immer dunkler wird. Das ist auch die Situation dieser Menschen. Und es ist spannend zu sehen, was machen die jetzt in dieser Situation? Und was jetzt dann eben folgt, das ist spannend, das ist kein Krisengespräch. Das ist keine Beratung, was machen wir jetzt, wie gehen wir um mit dieser Situation. Nein, die Gemeinde, die hört sich an, was Petrus und Johannes gerade erlebt haben. Und das Nächste, was sie tun, ist, sie beten miteinander. Und schau mal, wie sie beten. Das ist kein verzagtes, flehentliches Gebet. Ach Herr, bitte schütze uns und pass auf uns aus, dass uns nichts passiert. Das ist kein so am letzter Strohhalm, an dem man sich noch klammern kann. Jetzt muss Gott uns irgendwie retten aus dieser Situation. Nein, es ist ein Gebet von Menschen, die wissen, wer die Macht hat. Die wissen, wie die wirklichen Machtverhältnisse in der Stadt sind und die wissen, dass Gott stärker ist, wie alles, was ich gegen ihn stellen kann. Und sie kommen zu diesem Gott. Und im Grunde genommen, na was sie da sagen, nach all diesen Psalmzitaten und sonst was da drin steht, ist es, sagen sie doch, Herr, und jetzt wirk mit noch mehr Kraft und gib uns noch mehr Mut und tu noch mehr in dieser Stadt und lass noch mehr die Menschen sehen, dass du wirklich der Herr bist. Das ist das, was die Gemeinde tut, wie sie reagiert. Und am Ende des Kapitels haben wir dann die Ergebnisse. Na, da ist dann das Amen gesprochen, auch wenn das dann nicht so ausführlich dasteht, aber dann heißt es, nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, was passiert denn dann? Ich habe mal 4 Punkte rausgeschrieben, was dann passiert. Erstens, da bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Darum haben sie nicht gebetet, dass die Erde bebt oder irgendwas, aber das ist das Direkte, was hinterher passiert. Ein Zeichen Gottes, bei dem jedem klar ist, das haben nicht irgendwie die gemacht. Die sind nicht irgendwie im Lobpreis so verzückt rumgehüpft, dass dann der Boden gewackelt hat oder sonst was, sondern die Erde bebt, das ist eindeutig, das ist ein übernatürliches Zeichen, das kann nur von Gott kommen. Er antwortet sofort auf dieses Gebet. Die zweite Sache, die passiert, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und erschrocken. Das ist eine direkte Antwort auf dieses Gebet. Gott kommt und er lässt nicht bloß die Erde beben, so ein schönes Zeichen, ich bin auch irgendwo da, aber was kannst du damit anfangen letztlich? Sondern er kommt und er erhört das Gebet seiner Gemeinde und er setzt sein Wirken fort. Ins Gesicht und direkt gegen alles das, was die Welt drumherum tut, Gott steht zu seiner Gemeinde. Das Dritte, was passiert ist, die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Und es wird dann im Rest des Kapitels, auch in den Versen, die wir nicht mehr gelesen haben, noch deutlich ausgeführt, wie weit das geht, diese Einheit. Also Gott bringt sein Volk zusammen. Der bringt seine Gemeinde zusammen und schweißt sie noch enger in einer Situation, wo es ganz sicher auch in der Gemeinde unterschiedliche Arten gab, wie man damit jetzt am liebsten umgehen würde, unterschiedliche Ideen gab. Aber sie kommen gemeinsam zu Jesus und Jesus schweißt seine Gemeinde zusammen. Das ist es, was passiert, wenn Menschen miteinander beten. Und dann viertens, dieser Vers 33, in der neuen Genfer Übersetzung gefällt mir einfach, wie das übersetzt ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. und da steckt noch viel mehr drin, als man überhaupt so in so einem kurzen Satz überhaupt reinpacken kann, die Gottesgnade in reichem Maß. Also Gott schüttet seine Antwort geradezu aus über diese Gemeinde und gibt eigentlich noch viel mehr als das, um das die gebeten haben. Gott steht ganz deutlich zu seiner Gemeinde. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, die man zitieren könnte aus der Bibel und vielen, die man zitieren könnte aus dem, was danach passiert ist in 2000 Jahren, wo Menschen mit Jesus Christus gelebt haben. Da, wo Menschen zusammenkommen, um miteinander zu beten, da passiert was. Jesus verspricht, da bin ich mitten unter ihnen. Und dieser Jesus, der das sagt, der ist auch der Jesus, der sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das ist auch der Jesus, der versprochen hat, bei uns zu sein jeden Tag. Das ist auch der Jesus, der durch seinen Heiligen Geist in uns wirkt und seinen Heiligen Geist, wie wir es hier lesen, immer wieder auch neu sendet mit Kraft und mit Zeichen dazu. Es lohnt sich, zusammenzukommen und gemeinsam zu diesem Gott zu kommen. Und deswegen wollen wir das heute Morgen auch tun. Deswegen wollen wir darüber nicht nur reden, sondern das heute Morgen ganz bewusst in den Mittelpunkt stellen und sagen, ja, wir strecken uns wieder gemeinsam aus nach dem Herrn, der heute Morgen hier ist. Wir kommen zusammen und wir glauben, dass das Gleiche, was damals passiert ist, auch heute passieren kann. Ob dann jetzt heute Morgen in Freudenstadt die Erde bebt, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass Gott heute noch Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt, dass Gott heute noch Freimut und Kraft zum Zeugnis von ihm gibt, dass Gott heute noch Menschen zusammenbringt in Einheit und dass er heute noch seine Gnade in reichem Maß ausschüttet. Und das glaube ich, dass das passieren kann, wenn wir heute Morgen zusammenkommen. Und deswegen möchte ich euch jetzt einladen, dass wir den großen Rest eigentlich des Gottesdienstes, bis auf so den Schluss mit Ansagen und so, den es natürlich immer gibt, ne? Aber dass wir den eigentlich dazu verwenden, miteinander zu beten. Und da überlegst du jetzt vielleicht schon, oh, naja, das weiß ich ja auch nicht. Ich habe es letztes Mal schon in den Ansagen gesagt, also ich habe da so eine Art und Weise, wie ich immer meine Crosswalk-Schüler, so Konfirmandenunterricht mäßig, wie ich die schock, wenn ich dann irgendwann sage, wenn wir über Gebet reden, jetzt beten wir eine Stunde miteinander. Und alle so, was, eine Stunde, das wird ja furchtbar. Ne? Vielleicht denkst du das jetzt auch, vielleicht, ja, manche sind vielleicht ganz froh, wenn wir 5 Minuten beten und dann ist das vorbei. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen wirklich Zeit zu nehmen dafür. Und wir werden das ganz einfach machen. Wir machen das so, wie ich es dann immer mit den Kindern auch mache. Beten kann, mit Gott reden kann man ja auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Und vielleicht ist die Tatsache, dass manche das eher als zäh und lang empfinden, dann dem geschuldet, dass wir da vielleicht manchmal auch viel zu wenig kreativ sind. Und was wir dann immer mit den Konfis machen, ist, wir nehmen uns eine Stunde Zeit und wir wechseln alle 5 Minuten, wechseln wir die Art und Weise, wie wir beten und über was wir beten. Und nehmen uns verschiedene Themen vor und verschiedene Arten, zu Gott zu kommen und mit ihm zu reden und auch auf ihn zu hören, denn der Teil gehört eben auch immer dazu. Ja, und dann ist die Stunde meistens schneller rum, als man denkt. Und da möchte ich euch gerne heute Morgen mit reinnehmen. Und das heißt, wir fangen jetzt eine Gebetszeit an. Ich stoppe das nicht. Also das ist kein Wettbewerb oder so. Man sagt, also es müssen jetzt genau 60:00 und so, ne, sein. Aber ich möchte euch einladen, mit mir ins Gebet zu gehen.